D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Sibylle Salewski. Habt ihr Gänsehaut? Weil die Musik so schön ist und die Töne so anrührend sind? Oder lässt euch Flötenmusik ganz kalt? Das eben, das war ein winziger Ausschnitt aus der Suite für Flöte Solo in A-Moll von Johann Sebastian Bach. Woran liegt es, dass manche Menschen von dieser Musik sofort ergriffen werden und andere so gar nichts damit anfangen können? Warum bewegt uns Musik? Das ist die Frage, um die es heute bei uns im D-Radio Wissen Hörsaal geht. Und das nicht nur theoretisch. Denn der Vortragende, das ist Professor Eckart Altenmüller, der ist Neurologe und Musiker, genauer gesagt Flötist. Eckart Altenmüller redet in seinem Vortrag deshalb nicht nur, er spielt seine Beispiele auch selbst vor. Ein Gesprächskonzert nennt er das, was ihr hier gleich bei uns hört. Darin geht es um Gefühle und soziale Bindungen, erlernte Reaktionen und die Wirkung überraschender Strukturwechsel. Eckart Altenmüller ist Neurologe und Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Sein Vortrag hat den Titel »Warum bewegt uns Musik? Vom Klang zur Gänsehaut«. Eckart Altenmüller hat diesen Vortrag am 5. Februar 2013 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München gehalten, im Rahmen der Reihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Viel Spaß beim Zuhören.
Warum bewegt uns Musik? Es geht um die Emotion. Im Wort Emotion steht ja schon das Wort Motion, bewegen, steckt da drin. Und ich habe mir vorgenommen, Ihnen einerseits die neurobiologischen Grundlagen der Emotion beim Musikhören darzulegen. Zweitens habe ich vor, Ihnen auch ein bisschen was über den Wandel der Emotionalität der letzten 400 Jahre in der Musik zu erklären. Und ich möchte dazu einige musikwissenschaftliche und dann aber vor allem auch einige praktische Erläuterungen geben und Ihnen kurze Werke spielen. Was ich heute Ihnen vorhabe, ist natürlich über Musik zu reden, und da müssen wir zunächst einmal klar machen, was ist Musik? Und da gibt es sehr viele Definitionen. Ich habe einen Freund, Luca Lombardi, ein sehr guter Komponist, der sagte einmal, Musik ist, was eine hinreichend große Anzahl von Hörern zur Musik erklärt. Nun haben wir hier, weiß ich, etwa 250, 300 Leute. Da sagt er, das würde reichen. Also mindestens 80 Leute. Wenn 80 Leute der Meinung sind, dass etwas Musik ist, dann ist es Musik. Sein Kollege Harim sagt, Musik ist, was ich zur Musik erkläre. Aber das sind im Grunde genommen keine sehr befriedigenden Definitionen, sondern für mich, ich bin ein einfacher Neurowissenschaftler, sind Musik bewusst gestaltete, zeitlich strukturierte akustische Phänomene, die in sozialen Kontexten stattfinden. Musik ist Kommunikation, ein ganz wichtiger Teil, und die nicht gleich Sprache sind. Musik und Sprache unterscheiden sich ganz grundsätzlich durch die Referenzialität, also dadurch, dass wir eben mit der Sprache bestimmte Dinge im äußeren Raum relativ eindeutig bezeichnen können. Das geht mit Musik in der Regel nicht. Die zweite kleine Definition, die ich vorab noch Ihnen geben möchte, ist, was sind Emotionen? Könnte man auch wieder einen ganzen Abend darüber diskutieren. Auch da habe ich eine ganz einfache neurobiologische Definition von meinem Kollegen Scherer geborgt. Emotionen sind Reaktionsmuster, welche durch bestimmte Personen oder Objekte real oder vorgestellt ausgelöst werden. Und jetzt kommt das Besondere, sie werden als Gefühle erlebt. Und diese Gefühle, die können wir in der Regel nicht vollkommen versprachlichen. Sie werden als Gefühle erlebt, und diese Gefühle können wir eben in aller Regel nicht deckungsgleich sprachlich abbilden. Es bleibt also immer ein Rest dessen, was man nicht mitteilen kann in den Emotionen. Da haben Schriftsteller sich verkünstelt, Marcel Proust hat 3600 Seiten geschrieben, um ein bestimmtes Lebensgefühl, die Emotionen, darzustellen. Dann, sie werden in motorischen Systemen ausgedrückt, und eines der wichtigsten motorischen Systeme, hören Sie gerade, ist natürlich meine Stimme. Wir sind extrem gut in der Wahrnehmung von Emotionen in der Stimme, aber auch in der Gestik, Und auch das ist etwas, was in der Musik eine große Rolle spielt, die ja letztendlich noch ihre Wurzeln im Tanz hat. Und die Emotionen werden von körperlichen Reaktionen begleitet, zum Beispiel Herzklopfen oder trockenen Mund etc. So, jetzt haben wir also den trockenen Teil hinter uns und wir fangen jetzt an zu spielen. Johann Sebastian Bach, der erste Komponist, vertritt die Barockmusik bei mir. Und die Barockmusik hat einen relativ, wie soll ich sagen, ritualisierten Anteil an Emotionalität, nämlich die Affektenlehre. Ich will Ihnen kurz von dem ersten Musikwissenschaftler, Gründer des ersten deutschen musikwissenschaftlichen Institutes, nämlich von Forkel in Göttingen, einen ganz kleinen Ausschnitt vorlesen, was er über die Ästhetik der Barockmusik gesagt hat. Man kann den Schluss machen, dass man sich unter dem Worte Musik eine allgemeine Sprache der Empfindungen zu denken habe, deren Umfang ebenso groß ist und sein kann als der Umfang einer ausgebildeten Ideensprache. So wie nun in der Ideensprache Reichtum an Ausdrücken für alle möglichen Gedanken mit ihren Beziehungen, Richtigkeit und Ordnung in der Verbindung dieser Ausdrücke und die Möglichkeit, die sämtlichen Ausdrücke nach allen den verschiedenen Zwecken und Absichten, die ein Redner damit verbinden kann, zu biegen und zu gebrauchen, Merkmale ihrer höchsten Vollkommenheit sind, so müssen auch in der Tonsprache erstens Reichtum an Kombinationen der Töne, zweitens Richtigkeit und Ordnung in den Verbindungen derselben und drittens ein gewisser Endzweck, die drei Hauptmerkmale einer wahren, guten und echten Musik sein. Sie sehen also, der Bezug zur Sprache ist da. Musik als Klangrede, ein Titel eines Buchs von Harnoncourt. Zweitens ist der Bezug zu dem Endzweck da. Und der Endzweck ist natürlich die Darstellung einer Ordnung. Es geht um Proportion. Es geht um gewisse, wenn man so möchte, sogar mathematisch teilweise ausdrückbare Schönheitskriterien. Und da ist der Bezug in der Barockmusik natürlich auch noch zum Tanz, zur Bewegung da. Ich würde Ihnen jetzt sehr gerne ein Stück von Johann Sebastian Bach aus seiner Solosuite vorspielen. Und zwar, es sind zwei Sätze. Zunächst einmal die Courante, ein schneller Satz. Und da gibt es von dem barocken Musiktheoretiker Matthiessen eine klare Anweisung, wie man eine Courante zu spielen hat und was sie auszudrücken hat. Also, sie besteht aus einer mehr kurzen und laufenden als langen Noten dauernden Melodie. Es ist eine tüchtige, nervöse, vollstimmig gebrochene deutsche Courante. Sie sucht ihren Namen durch immerwährendes Laufen, ein völliges Recht zu tun. Doch so, dass es lieblich und zärtlich zugehe. Die Leidenschaft oder Gemütsbewegung, welche in einer Courante vorgetragen werden soll, ist die süße Hoffnung. Denn es findet sich was Herzhaftes, was Verlangendes und auch was Erfreuliches in dieser Melodie. Lauter Stücke, die die Hoffnung zusammenfügen. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz, den ich spiele, ist dann ein langsamer Satz, eine Sarabande. Die Sarabande ist eine gravitätische Melodie, langsam geschlagen und im Vergleich zur Courante mit einem etwas annehmlicheren Vortrage gespielt. Sie hat keine andere Leidenschaft auszudrücken als die Ehrsucht. Zum Spielen auf dem Klavier und der Laute erniedrigt man sich etwas. Man gebraucht mehr Freiheit. Ehrsucht ist in dem Fall nicht negativ zu sehen, sondern sie will gewissermaßen die Ehre auch des Spielers und des Auftraggebers und des zuhörenden Könighauses und so weiter darstellen. Man muss sich im Klaren sein, ich rede hier von Hochmusik. Es ist höfische Musik in einem streng ritualisierten Rahmen. Die Befindlichkeiten des Einzelnen waren unerheblich. Die Befindlichkeit eines Musikers waren vollkommen gleichgültig. Das war ein Domestik, wie viele andere Domestiken. Es ging um A, Gott zu ehren, B, den keiner König, Kaiser, Graf zu ehren. Und dann zu diesem Zwecke wurde dann musiziert. Das war der höhere Endzweck. Ich mache Ihnen jetzt noch eine Sache vor, um das vorzubereiten. Der Bach spielt in seiner Sarabande eine wunderbare Melodie, die er nach dem goldenen Schnitt komponiert hat. Was ist der goldene Schnitt? Der goldene Schnitt ist so, dass die Taktzahlen in der Sarabande so angelegt sind, dass das Gesamte zum größeren Teil im gleichen Verhältnis ist wie der kleinere Teil zum größeren Teil, nämlich jeweils 6:10. 6:10 bzw. 12:20. Und das können Sie hören, wenn Sie die Themenabschnitte im ersten Satz darstellen. Also der erste Satz, die ersten 16 Takte sind so gegliedert, dass wir erstmal 10 Takte haben und dann 6 Takte. Und die ersten 10 Takte sind so gegliedert, dass wir erstmal 6 Takte haben und dann 4 Takte. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, die ersten 10 Takte. Das sind 4 Takte. Das sind 10 Takte. Jetzt kommen noch 6 Takte als zweiter Teil. So, wir fangen an und hören uns erstmal die Courante an und dann die Sarabande. Thank you. Ganz herzlichen Dank. Ja, wir haben jetzt gehört, zwei Sätze von Bach. Es ist übrigens unklar, für wen er diese Sonate geschrieben hat. Es ist das erste Solostück für Flöte überhaupt. Man vermutet, dass es der damals eminente Flötist Johann Joachim Quantz war, der später der Flötenlehrer Friedrich des Großen wurde und den Bach in Dresden wohl kennengelernt hatte. Aber es ist nicht ganz klar. Was ist jetzt in Ihrem Gehirn passiert, während Sie diese Stücke gehört haben? Jetzt kommt unser Gehirn zum Einsatz. Früher waren die Theorien ja immer so, dass man gesagt hat, für die Sprache die linke Hirnhälfte, für die Musik die rechte Hirnhälfte. Das war so Lehrbuchwissen, können Sie noch heute in manchen Neuropsychologie-Lehrbüchern nachlesen. Dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das war mein erstes Projekt 1983, weiß ich noch, haben wir damals Untersuchungen gemacht bei Berufsmusikern und bei musikalischen Laien. Und dabei kam eben raus, dass die Laien in der Tat überwiegend die rechte Hirnhälfte aktivieren, dass aber bei den Berufsmusikern zusätzlich auch noch die linke Hirnhälfte aktiv war. Der Mechanismus, der dahinter steckt, ist in der Zwischenzeit relativ klar. Zunächst einmal haben Berufsmusiker die Mittel, als inneren Monolog das, was sie hören, innerlich zu verbalisieren. Sie hören gewissermaßen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema abschließe, wenn das zweite Thema kommt. Sie hören zum Beispiel, wenn Intervalle da sind, Quarte, Quinte, Septime. Sie können das als inneren Monolog abbilden. Das zweite ist aber, dass Sie überhaupt eine Wahrnehmungsweise haben, die parallel auf der einen Seite des Gehirns, nämlich rechts, das Ganze als eines erfassen und auf der linken Seite des Gehirns die einzelnen Schritte Stück für Stück abarbeiten und verarbeiten, sodass wir im Grunde genommen hier eine Art von doppelter Aufgabe des Gehirns haben, die Einzelheiten links, das große Ganze auf der rechten Seite. In der Zwischenzeit weiß man sehr viel mehr darüber. Zunächst einmal ist es so, dass es durchaus auch Verbindungen zwischen Sprache und Musik gibt. Es gibt einen gemeinsamen Pool an neuronalen Netzwerken, die sowohl bei Sprache als auch bei Musik aktiviert werden. Sie konnten das gerade hören, Artikulation. Wenn ich zum Beispiel einen Ton anstoße mit der Silbe dö, so lernt man das als Flötist, oder mit der Silbe gö, dann artikuliere ich, und da sind natürlich die gleichen linkshirnigen Netzwerke aktiv, als wenn ich Ihnen sage dö oder gö. Der zweite Punkt, der von Bedeutung ist, ist, dass wir in der Sprache natürlich auch die starke Sprachmelodie haben, der musikalische Anteil, der genau das tut, nämlich die Emotionen im Wesentlichen zu vermitteln. Also das, was ich hier mit meiner Sprachmelodie Ihnen zeige, zeigt meinen Affekt, zeigt natürlich auch noch mein lokales Kolorit. Sie hören natürlich gleich, dass ich Schwabe bin. Auch das hören Sie eben nicht nur an den Vokalen und an den Konsonanten, sondern eben auch an meiner Sprachmelodie. Das heißt, Sprache und Musik sind zwar verteilt auf beiden Hirnhälften, haben aber viele Gemeinsamkeiten und eines der wesentlichen ist tatsächlich Artikulation und Sprachmelodie. Und das führt dann auch dazu, dass Kinder, die Musikunterricht haben, nachgewiesenermaßen besser abschneiden in Sprachunterricht, in Sprachfähigkeiten, dass kleine Kinder, Krippenkinder, Kindergartenkinder, die Musik machen, besser Sprache verstehen können bei Hintergrundgeräuschen, dass wir also eine ganze Reihe von positiven Transferleistungen von Musik auf Sprache haben, eben im Grunde genommen, weil es eben ein gemeinsames Netzwerk ist, was aktiviert wird. Und dann wird dieses Netzwerk eben auch noch durch die berufliche Expertise erweitert, vergrößert. Und je mehr Sie an Assoziationen knüpfen können, wenn Sie zum Beispiel meine Sarabande gehört haben und Sie haben sofort die Tänzer, die diesen barocken Schreittanz aufführen, vor inneren Augen, dann werden Sie natürlich zusätzlich noch Ihre Sehrinde hier hinten am Hinterhauptgehirn aktivieren. Und wenn Sie zusätzlich auch noch motorisch zum Beispiel selber ein Musikinstrument spielen, werden Sie automatisch, wenn Sie mir zuhören, über das motorische Spiegelneuronsystem mehr oder weniger ihre eigenen motorischen Regionen mit aktivieren. Und so wird dann bei dem, der viel Musikerfahrung hat, viel damit verbinden kann, gewissermaßen die gesamte Großhirnoberfläche beider Hirnhälften mehr oder weniger aktiviert sein. Ja, wir kommen gleich weiter. Die barocke Musik war die Musik des Höfischen. Schon Bachs Sohn, Philipp Emanuel, hat das natürlich ganz anders gemacht. Das war ein erstarkter Bürger. Er kommt in die Zeit, wo der Bürger tatsächlich eben auch seine Kultur aufbaut und sie aktiv vertritt. Und das ist die Zeit der Empfindsamkeit. Zeitalter der Empfindsamkeit, das ist ein Begriff nach Lawrence Storm, 1750 in einem Roman mit dem Titel A Sentimental Journey. Da geht es jetzt darum, um die quecksilberartigen, schnellen Wechsel der eigentlichen Emotionen. Diese Emotionen werden immer noch teilweise ritualisiert zum Ausdruck gebracht. Es gibt gewisse Regeln, aber sie werden sehr viel extremer, schneller, wie gesagt, quecksilbriger dann auch in die Instrumente gebracht. Die Affektenlehre, die wir gerade noch kennengelernt haben bei Matthiessen, verliert jetzt an Bedeutung, weil es nicht mehr der gemeinsame Code einer privilegierten Schicht ist, sondern weil jetzt eben auch Individuen ihren eigenen Ausdruck schaffen wollen und ihn dann auch in den Kompositionen entsprechend niederlegen wollen. Hier spielt jetzt eben die ungezwungene Gefühlswelt eine große Rolle als Philosoph von Bedeutung, Rousseau natürlich. Dann der natürliche Wehlaut der Kreatur als Musikherder, sind also diese Gedanken, die da schon an der Aufklärung eine Rolle spielen. Ausrufe, Klagen werden plötzlich auch in der Musik hörbar und es entsteht eine eigene Rhetorik. Und das möchte ich Ihnen kurz an diesem Satz von Philipp Emanuel Bach auch noch klar machen. Ich spiele jetzt aus dieser Solosonate ein Allegro und da hat er in der Mitte so einen Mittelteil, wo es so ist, wie wenn also ein Klagender mit Halbtönen den bösen Mächten der Unterwelt gegenübersteht. Also Orpheus in der Unterwelt. Orpheus, der eben seine Eurydike heraushaben möchte, steht den bösen Mächten der Unterwelt gegenüber. Und ich spiele es Ihnen einfach mal vor. Er hat also die Figuren der Rhetorik, der Semitons, Plorans und dann die Exclamatio gegenübergestellt, dann der starken und festen, brutalen Gemacht des Hades. Orpheus? Unterwelt? Also hier muss man sehen, dass man eben sehr schnell die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten auch des Instrumentes und der Flöte benutzt. Interessant an der Sonate wiederum ist, sie war natürlich gewidmet dem großen Preußenkönig Friedrich II., aber wie so viele Stücke war es dem großen Preußenkönig zu schwer. Unter uns gesagt, er war wohl ein ziemlich schlechter Flötist. Das darf man nicht so laut sagen, aber es gibt Zeugen, also die Konzerte mit Friedrich dem Großen müssen tatsächlich ziemlich grausam gewesen sein. Und nur Quanz durfte überhaupt Feedback geben und der hat natürlich sich gehütet, ihm ein negatives Feedback zu geben, weil er dann in Wutausbrüche anscheinend verfallen sein soll. So, wir hören jetzt das Allegro aus der Solosonate in A-Moll von Karl Philipp Emanuel Bach. Thank you. Vielen Dank. Ich glaube, Sie haben es gehört, diese schnellen Wechsel und eben genau diese Form der raschen Affektschwankungen. Was ist jetzt in Ihrem Gehirn passiert? Jetzt müssen wir die großen Rinde verlassen und wir gehen ins Innere. Jetzt geht es um die Emotionsverarbeitung. Emotionen sind uralte Systeme. Die Emotionssysteme im Gehirn gehören mit zu den ältesten überhaupt. Wir finden die auch natürlich bei den Fröschen schon und bei den Eidechsen und bei den Schildkröten. Und die sind gewissermaßen hier im Bereich des Mittelhirns, des Hirnstamms, der Basalganglien und der ganz alten Anteile der großen Rinde ganz tief unten. Emotionen sind sehr stark verbunden, wie Sie wissen, mit einem der ältesten Sinnesorgane, nämlich mit der Nase, mit dem Riechen. Und sie sind sehr stark verbunden mit dem Hören. Denn sie waren natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil, um Ereignisse zu bewerten. Darum geht's, bewerten. Die Emotionen zeigen mir, das ist gefährlich, das ist ungefährlich. Das Fauchen des Säbelzahntigers ist gefährlich, während das Locken des Weibchens in der Höhle ist möglicherweise ungefährlich. Okay, so, es geht um ganz, ganz kleine Hirngebiete, ganz erstaunlich kleine Kerngebiete mit wenigen hunderttausend Zellen, die im Wesentlichen dann unsere gesamte großen Rinde einfärben mit Emotionalität. Die rosa Brille oder der graue Schleier. Das geschieht in wenigen Bereichen, im Bereich der sogenannten Mandelkerne, Amygdala. Das wären Strukturen, die sind verbunden mit dem Hirnstamm. Und was die Amygdala machen, die senden dann an den Hirnstamm Signale, die mich zum Beispiel in mich zusammensinken lassen, meine Muskeln ansprechen und meine Stimme vollkommen tonlos ungestützt machen und meine Mimik hängt und dann spüre ich, jetzt habe ich eine Depression. Also eine der Theorien ist in der Tat so, dass Emotionen sehr früh dadurch mit entstehen und bedingt werden, dass Hirnstamm und das sogenannte limbische Emotionssystem im Wesentlichen dem Körper Signale gibt und diese Signale meines Körpers, somatische Marker, die wiederum werden von meinem Gehirn erkannt als, aha, jetzt hat er eine Depression, jetzt läuft er so, jetzt hat er eine Depression. Und genau das ist natürlich ein schöner Ansatz, um zu therapieren. Sie wissen heute, dass zum Beispiel mit Depressiven versucht man jetzt Mimik zu schulen, Haltung zu schulen, Gang zu schulen, um dann wieder eine Stimmungsverbesserung zu erzielen. Also hier haben wir für diese Basisemotionen, dazu gehören eben Freude, Wut, Trauer, Furcht, Ekel, Verachtung, Überraschung. Da haben wir hier große Netzwerke, die hier unten tief im Innern des Gehirns eine große Rolle spielen. Für die Musik werden wir nachher noch sehen, sind es dann noch viele große Regionen, die eine große Rolle spielen. Da komme ich bei der Gänsehaut drauf. Ja, und zur Gänsehaut, da gehört die romantische Musik. Das Bürgertum hat ja nach Philipp Emanuel Bach viel durchgemacht. Es gab Revolution, es gab die Versuche wieder der Restitution, der Restauration. Es wurde zum Teil in die innere Emigration gedrängt. Metternich'sche Reform ist da das Stichwort. Und dann hat sich eine Art von Weltflucht bei manchen ausgebreitet, die dann auch in der Musik ausgedrückt wurde. Und auch da haben wir wunderbare Theoretiker, den exzellenten, wunderbaren Schriftsteller und auch guten Musiker und Maler E.T.A. Hoffmann. Der schreibt zur Ästhetik der romantischen Musik. Da sind wir jetzt dabei. Wenn von der Musik als einer selbstständigen Kunst die Rede ist, sollte immer nur die Instrumentalmusik gemeint sein, welche jede Hilfe, jede Beimischung einer anderen Kunst verschmäht, das eigentümliche, nur in ihr zu erkennende Wesen der Kunst rein ausspricht. Sie ist die romantischste aller Künste. Fast möchte man sagen, allein rein romantisch. Orpheus Lyra öffnete die Tore des Orkus. Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf. Eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt, die ihn umgibt. Und in der er alle durch Begriffe bestimmbaren Gefühle zurücklässt, um sich dem Unaussprechlichen hinzugeben. Wie wenig erkannten die Instrumentalkomponisten dies eigentümliche Wesen der Musik, welche versuchten, jene bestimmbaren Empfindungen oder gar Begebenheiten darzustellen. Also gleichzeitig auch noch etwas gegen die Programmmusik. Also die Musik als eine Möglichkeit, das Unaussprechliche auszudrücken, ein Topos, der bei vielen Komponisten, auch Mendelssohn, genannt wird. Und besonders schön findet man das Entgrenzende der Musikauffassung bei einem wunderbaren Gedicht von Clemens Brentano, das Abendständchen, 1802 von ihm gedichtet. Hör, es klagt die Flöte wieder und die kühlen Brunnen rauschen. Golden wehen die Töne nieder. Stille, Stille, lass uns lauschen. Holdes Bitten, mild Verlangen, wie es süß zum Herzen spricht. Durch die Nacht, die mich umfangen, blickt zu mir der Töne Licht. Da haben Sie diese synästhetische Erfahrung, ja, die Töne wehen goldener nieder und Sie haben ein Licht. Und so muss man jetzt die Musik auch hören. Und ich spiele Ihnen jetzt von eine wunderbare, ziemlich schwere Etüde, das sage ich vorher, von Carl Joachim Andersen als Beispiel für romantische Musik. Es gibt nicht so viele schöne romantische Stücke für Flöte Solo. Und da können Sie diese Szenen auch sehen. Das hat er ganz toll komponiert. Das ist eine Etüde, die eine Melodie hat. Die spiele ich Ihnen erstmal vor und dann mit der Begleitung. Und dann spiele ich die ganze Etüde. Der Melodie ist einiges interessant. Sie hat eine Art von Leittönigkeit, nennt man das. Das heißt, es kommt nicht schnell zu einer Auflösung, sondern es geht immer weiter. Sie zieht, sie hat so was Ziehendes. Ja, es ist also nicht, die Auflösung kommt erst ganz zum Schluss, als ich es gespielt habe. Dann hat er es rhythmisch so gemacht, dass er einen Zweiertakt in einen Dreiertakt verschränkt hat. Und das Ganze gibt dann so ein bisschen Seeschaukelgefühl. Dann hat er es noch sehr virtuos gemacht, ist eine Etüde. Etüden waren geplant, um den Spieler auf engem Raum technisch schwierige Fertigkeiten gewissermaßen isoliert und industrialisiert in einer Art von Fließbandproduktion beizubringen. Ich zeige Ihnen mal, was er gemacht hat mit der Melodie. Also er hat versucht, die Zweistimmigkeit herzustellen. Wie immer, alle Flötenkomponisten, die wir heute schon gehört haben, immer auch mit der Zweistimmigkeit als Virtuose und als eine Art von virtuelle Doppelmelodie gearbeitet haben. Ich spiele Ihnen die Melodie von Andersen, die Etüde Nummer 3 aus seinem Opus 15. Die hat er im Jahr 1860 komponiert, hat viele Jahre später sie einmal gehört, als er zu Besuch war im Pariser Konservatorium in der Klasse von Paul Tafanel, einem der großen Väter der Flötenschule. Und hat er die Flöte, hat er die Etüde gehört und hat er gesagt, er wusste überhaupt nicht, dass er so schöne Sachen jemals komponiert hat. Ich habe noch vergessen, ein paar Worte zu Andersen zu sagen. Toller Flötist natürlich, ursprünglich Däne, war Mitbegründer der Berliner Philharmoniker, war einer der großen Flötengestalten des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Thank you. Danke, danke. Danke. Ja. Ich habe das mal ausgerechnet für einen anderen Vortrag. Da sind etwa 18.000 Fingerbewegungen drin. Und als Flötist muss man die halt so im Bereich von 8 bis 10 Millisekunden richtig machen. Das ist also tatsächlich ziemlich schwierig. So, also starke Emotionen, Gänsehaut. Das war ja eines der Forschungsprojekte, mit dem wir eben auch sehr großzügig gefördert wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir haben uns die Frage gestellt, welche Musik löst bei wem eine Gänsehaut aus und warum? Die Idee war eigentlich die, dass ich gedacht habe, also wenn wir zum Beispiel so eine Brahms-Sinfonie hören, wo dann die Eingangsbläser dann gewissermaßen so richtig aufgehen, dritte Sinfonie von Brahms, der erste vier Akkorde, das ist sowas, da kriegt doch jeder eine Gänsehaut, habe ich gedacht. Da haben wir uns ganz dumm gestellt und haben einfach Hannoveraner eingeladen ins Labor und haben gesagt, bringt eure Musik mit, bei der ihr eine Gänsehaut empfindet. Und dann haben wir die Musik aufgenommen, wir haben die Gänsehaut gemessen. Ja, mit, kann man sehr schön mit Elektroden nachvollziehen, dann den Herzschlag, die Atmung, das Schwitzen, alles das, alles so was mit emotionaler Erregung zu tun hat. Und wir haben dann herausgefunden, dass es eben keine 100%ige Gänsehautrezeptur gibt. Es gibt kein Gänsehautrezept, sondern das ist hochindividuell, stark abhängig von der Lebenserfahrung, stark abhängig von den persönlichen Erlebnissen mit einer bestimmten Musik, stark abhängig, was habe ich selbst jemals gespielt. Als Flötist hat man mehr Gänsehaut, wenn man Flötenmusik hört. Als Persönlichkeit hat man mehr Gänsehaut, wenn man eine sensible, nah am Wasser gebaute Persönlichkeit ist. Wenn man einen Beruf hat im sozialen Bereich, hat man häufiger Gänsehaut, als wenn man Physiker oder Ingenieur ist. Das ist so, haben wir herausgefunden. Und insgesamt haben wir letztendlich nur eine einzige Sache gefunden, die alle Gänsehautmomente gemeinsam haben. Und das ist ein unerwarteter, plötzlicher Strukturwechsel. Da, wenn die Musik plötzlich was anderes kommt. Und das kann entweder ein starkes Crescendo, also lauter werden, ein starkes leiser werden sein. Das kann ein neues Melodieinstrument sein, was plötzlich auf dem Hintergrund auftaucht. Es kann ein bestimmtes Stimmtimbre sein. Alles das war gewissermaßen die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, um eine Gänsehaut zu erleben. Nur etwa 70% der Menschen kennen die Gänsehaut, 30% der Menschen kennen sie nicht. Der Musikpsychologe John Sloboda meint, dass die Gänsehaut vielleicht auch ein Kunstprodukt ist aus der Situation, wie wir sie hier jetzt gerade haben. Sie sitzen brav im Publikum und ich spiele Ihnen was vor und Sie dürfen sich nicht mitbewegen. Die Idee ist gewissermaßen, dass so eine Art von Sublimation in die Gänsehaut kommt, aus dem Drang, eigentlich möchte ich mich zur Musik mitbewegen. Das war seine Idee dahinter. Was ist im Gehirn aktiv? Ganz kurz, Gänsehaut, das haben wir nicht selbst gemacht. Wir haben nur mit EEG gemessen, dass wenn wir Gänsehautmomente haben, unser Stirnhirn in eine Art von Glückszustand und Deaktivierung verfällt. Das brauchen wir manchmal, dass wir nicht die ganze Zeit uns überlegen, was kommt als nächstes, was müssen wir nachher machen, was ist morgen dran. Wir haben also hier in dem Fall eine Deaktivierung des Stirnhirns und wieder haben wir in unserem tief inneren Emotionssystem die Zentren aktiv, die stark mit Belohnung, mit Sehnsucht und mit Erfüllung einer, sagen wir mal, lechzenden Begierde zu tun haben. Es wird dann oft in den Papers oder in den Veröffentlichungen gesagt, sind die gleichen Zentren, die auch bei Sex oder bei Drogenabusus und Drogenzufuhr aktiv werden. Ich muss allerdings dazu sagen, es sind zwar die gleichen Orte, aber es ist dann doch noch ein qualitativer Unterschied zwischen diesen Sachen. Also es ist eben so, gleiche Orte im Gehirn heißen nicht das gleiche Qualia, heißen nicht das gleiche Erleben, das ist Ihnen allen völlig klar. Okay, so, und jetzt kommen wir machen gleich wieder einen gnadenlosen Schritt weiter, die klassische Moderne, zum Fauvismus, also die Wilden in der Musik. Und da habe ich Ihnen was mitgebracht, was ich sehr, sehr mag, nämlich von André Jolivet, eine der Beschwörungen. Jolivet ist ein französischer Komponist, hat von 1905 bis 1974 gelebt und er hat die Flöte als ein Instrument. Und was er geschrieben hat zur Musik ist ganz einfach. Er schreibt, vom technischen Standpunkt aus ist mein Ziel, mich völlig vom tonalen System zu befreien. In ästhetischer Hinsicht ist es mein Ziel, der Musik ihre ursprüngliche Funktion in den Bereichen der Magie und der Anrufung zurückzugeben. Magie und Anrufung, das ist das Stichwort. Sie können sich jetzt das Bild vom Zöllner Rousseau, die Schlangenbeschwörerin, vorstellen, die da so gegen diesen Urwaldhintergrund als schwarze Silhouette steht. Er selbst ist in seiner Kompositionsweise stark inspiriert von afrikanischen Flötenspielern. Er hat große, ausgedehnte Reisen nach Nordafrika gemacht, hat eine ganze Reihe von Effekten als erster eingeführt. Zum Beispiel die Flatterzunge, mache ich Ihnen gleich vor. Auch solche harmonischen Klänge, wo man mehrere Klänge gleichzeitig spielen muss. Dann hat er so eine Art von Minimal Music schon entdeckt, dass er nämlich immer kreisend um die gleichen Töne. Also so eine Art von, ja im Grunde genommen so eine Art von Hypnose-Technik in der Musik. Das werden Sie gleich auch hören. Und das passt natürlich sehr schön für den Titel Incantation, Beschwörung. Vielleicht mache ich es Ihnen einfach vor. Er will ja weg von der tonalen Musik, aber er macht dann doch bestimmte Töne, setzt er häufiger ein als andere. Und wir in unserem Sinnessystem, in unserem auditiven System können das abspeichern. Wir stellen eine Statistik her und wir erkennen dann eine Art von Klangordnung und Tonleiter. Die Töne, die er besonders häufig spielt, spiele ich Ihnen vor. Und da hören Sie gleich, das ist so eine orientalisch anmutende Tonleiter mit vielen Kleinsekunden und dann eben zwischendrin Terz- und Quartschritten. Flatterzunge ist ein Effekt, der dann später im Jazz übernommen wurde, aber Jolivet als erster eingesetzt hat. Statt zu spielen, spielt er. Und harmonische Klänge macht er so, statt. Wo also noch der tiefe Ton mitklingt. Wir hören jetzt die vierte Beschwörung, Incantation, pour une communion sereine de l'être avec le monde, für eine heitere Vereinigung des Seins mit der Welt.
Thank you.
Ja, vielen Dank. Sie haben auch gesehen, ganz fein untergejubelt habe ich Ihnen ein neues Klangideal. Es ist nicht mehr der strahlende Vibratoton, sondern sehr viel ganz, ganz gerade gespielt. Ohne ganz gerade Töne. Es geht nicht mehr um den schönen Ton, sondern es geht um den expressiven Ton. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo sich der Künstler, der Musiker, der Komponist selbst in seinen Gefühlen ausdrückt. Und jetzt ist auch die Zeit gekommen, wo unser Gehirn anfängt, Probleme zu machen. Nämlich das Arbeitsgedächtnis. Diese Statistik der Töne, die häufiger sind und weniger häufig sind, das kriegen Sie wahrscheinlich alle so ein bisschen hin. Aber wenn es darum geht, Themen über einen längeren Bereich zu behalten und etwa 12-Tonmusik einzuspeichern, eine ganze Reihe, 12 Töne einzuspeichern, die man nie vorher hat, da tun wir uns schwer. Für das Gedächtnis brauchen wir natürlich auch hier wieder unser Gehirn. Wir haben die Schläfenlappen, das ist der Hauptsitz des musikalischen Gedächtnisses. Beide Hirnhälften, vor allem der rechte Schläfenlappen, ist für die musikalische Melodiegedächtnis zuständig. Gleichzeitig haben wir tief wieder im Innern den Hippocampus. Jetzt falte ich wieder mein Gehirn auf. Hier, jetzt muss ich hier noch weiter runtergehen. Ich hoffe, Sie können es sehen. Ich nehme mal jetzt den Hirnstamm hier raus. So, hier ganz tief unten drin, da ist die Struktur, die gewissermaßen weiß, wo welche Melodie sitzt. Und die dann dem Schläfenlappen sagt, aha, das war jetzt hier die kleine Nachtmusik und aha, hier, das ist jetzt gerade Brahms 3. Sinfonie, 1. Satz, Beginn der Blechbläser. Also hier haben wir also mehrere Strukturen, aber wichtig ist für uns vor allem der Schläfenlappen als Gedächtnisspeicher. Ganz interessant ist, das musikalische Gedächtnis ist ganz besonders konservativ, bleibt ganz besonders lange halten und kann deswegen auch in der Musikermedizin und in der Geriatrie, zum Beispiel bei Alzheimer-Patienten, genutzt werden, um Erinnerungsstürme auszulösen. Musikalisches Gedächtnis ist ähnlich wie das Geruchsgedächtnis eben sehr stark und sehr basal an die emotionalen Zentren mitgebunden und hat deswegen eine breite Gedächtnisvernetzung. Wir kommen zum Schluss. Ich habe Ihnen ja jetzt gesagt, warum bewegt uns Musik, und ich habe Ihnen noch nicht so eine richtige Lösung eigentlich angeboten. Ich habe gezeigt, welche Hirnregionen aktiv sind. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir das limbische System für die Emotionen brauchen, dass wir den großen Bereich brauchen, um die Assoziationen zu knüpfen, das Gedächtnis für Musik zu haben. Aber warum bewegt uns Musik? Musik gehört ja mit zu unserer evolutionären Ausstattung. 97% der Menschen sind musikalisch. Nur eine ganz kleine Minderheit haben kein Gehör, können nicht eine Melodie zusammenknüpfen und können kein Gefühl dabei haben. Und man kann sich natürlich fragen, woher es kommt. Und ich will Ihnen kurz unsere Idee nochmal zeigen, dass wir glauben, dass eigentlich Musik aus zwei Anteilen besteht. Es gibt einen Anteil, der an ein uraltes Emotionsmitteilungssystem gebunden ist, wie wir es auch bei anderen Säugetieren haben. Das sind die Schreie, das sind diese Affektbürsten, das ist universell. Und das funktioniert gewissermaßen in allen Kulturen. Und das ist etwas, was letztendlich ja, von den Säugetieren mit uns geteilt wird. Wir erkennen ja auch, wenn ein Hund uns bedroht oder ein Hund uns freudig begrüßt. Dieser Teil ist der alte, evolutionär angelegte Teil, warum uns Musik bewegt. Ein uraltes Emotionssystem, affektives Lautäußerungssystem. Und dann haben wir, ähnlich wie das Feuer vor etwa 100.000 Jahren erfunden wurde, noch die Musik als eine transformative Technologie unseres Geistes. Wir haben also gewissermaßen unser auditives System, was schon sehr geschult war durch die Sprache, dazu benutzt, einen Spielgrund, eine Spielwiese zu gestalten, in der wir Töne formen, Töne im Gedächtnis behalten, neue Klänge ausprobieren und diese Klänge weiter und weiter verfeinern und, kulturell anpassen. Und daraus hat sich dann eben unsere Hochmusik entwickelt in den vielen Musiken, in den vielen Kulturen. Sodass wir also einen alten Teil haben, der auf die Verbindung zu den anderen Säugetieren zurückweist und einen neuen Teil, der eine Erfindung ist des modernen Menschen.
Das war der Neurologe und Musiker Eckhard Altenmüller über Gänsehauteffekte in der Musik. Altenmüller hat diesen Vortrag am 5. Februar 2013 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München gehalten, im Rahmen der Reihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
D-Radio Wissen. Hörsaal.